ARD Sounds.
Lea, schenk sie mir deine Perlenkette. Hörst du, Lea? Schenk mir deine Kette. Aus dem großen, schmiedeeisernen, mit Kupfer verzierten Bett, das in der Dunkelheit glänzt wie eine Rüstung, kam keine Antwort. Warum willst du mir deine Kette nicht schenken? Sie steht mir genauso gut wie dir, wahrscheinlich sogar besser. Beim Zuschnappen des Verschlusses gerieten die Spitzen der Bettwäsche in Bewegung und zwei prachtvolle, nackte Arme mit zarten Gelenken und zwei schönen, trägen Händen reckten sich in die Höhe. Lass das, Cherie. Du hast lange genug mit der Kette gespielt. Es macht mir Spaß. Hast du Angst, dass ich sie dir stehle? Vor den hellroten, sonnendurchfluteten Vorhängen tanzte er, ganz schwarz, wie ein anmutiger Teufel vor glühendem Hintergrund. Doch als er auf das Bett zutrat, wurde er wieder ganz weiß, vom seidenen Pyjama bis zu den Wildlederpantoffeln. Ich habe keine Angst, antwortete die sanfte, tiefe Stimme vom Bett her. Aber du strapazierst die Schnur. Die Perlen sind schwer. Das sind sie allerdings, sagte Cherie voller Bewunderung. Der Mann, der dir diese Klunker geschenkt hat, hat sich wirklich nicht lumpen lassen. Er stand vor einem hohen Spiegel, der an der Wand zwischen den beiden Fenstern hing, und betrachtete sein Bild, das eines sehr schönen jungen Mannes, weder groß noch klein, das Haar blauschwarz wie das Gefieder einer Amsel. Er öffnete sein Nachtgewand über einer matten, festen, wie ein Schild gewölbten Brust, und derselbe rosa Funke spielte auf seinen Zähnen, dem Weiß seiner dunklen Augen und den Perlen des Colliers. »Nimm diese Kette ab«, sagte die weibliche Stimme mit Nachdruck. »Hörst du, was ich sage?« Reglos stand der junge Mann vor seinem Spiegelbild und lachte ganz leise. »Ja, ja, ich höre. Ich weiß genau, du hast Angst, dass ich sie dir wegnehme.« »Nein. Aber wenn ich sie dir schenken würde, wärst du imstande, sie anzunehmen.« Er stürzte zum Bett und ließ sich zusammengerollt darauf niederfallen. »Und ob? Ich stehe über den Konventionen. Ich finde es idiotisch, dass ein Mann eine Perle als Nadel oder zwei für Manschettenknöpfe von einer Frau annehmen kann, sich aber entehrt fühlt, wenn sie ihm 50 schenkt. 49. 49, ich kenne die Zahl. Sag doch, dass sie mir nicht steht. Sag doch, dass ich hässlich bin.« Mit einem herausfordernden Lachen, das kleine Zähne und die feuchte Innenseite seiner Lippen zum Vorschein brachte, beugte er sich über die liegende Frau. Lea setzte sich im Bett auf. »Nein, das werde ich nicht sagen. Vor allem, weil du es nicht glauben würdest. Aber kannst du eigentlich nicht lachen, ohne dabei die Nase so zu rümpfen? Du hättest wohl gern drei Falten um den Nasenwinkel.« Sogleich hörte er auf zu lachen, glättete seine Stirn und mit der Gewandtheit einer alten Verführerin straffte er die Unterseite seines Kinns. Sie sahen einander feindselig an. Sie aufgestützt inmitten ihrer Laken und Spitzen, er in der Haltung einer Amazone auf der Bettkante sitzend. Er dachte, dass ausgerechnet sie von den Falten spricht, die ich einmal bekommen werde. Und sie? Warum sieht er nur so hässlich aus, wenn er lacht, obwohl er doch die Schönheit in Person ist? Sie überlegte einen Augenblick, und laut führte sie ihren Gedanken zu Ende. »Du siehst nämlich so bösartig aus, wenn du vergnügt bist. Du lachst nur aus Bosheit oder Spott. Das macht dich hässlich. Du bist oft hässlich.« »Das ist nicht wahr«, schrie Cherie verärgert. Der Zorn zog seine Brauen an der Nasenwurzel zusammen, vergrößerte seine von einem anmaßenden Glanz erfüllten, Wimpern bewehrten Augen und ließ den herablassenden, keuschen Bogen seines Mundes einen Spalt weit offen stehen. Lea lächelte, denn sie sah ihn so, wie sie ihn liebte, aufsässig und dann wieder unterwürfig. schwer in Ketten zu legen und doch unfähig, frei zu sein. Sie legte eine Hand auf den jungen Kopf, der ungeduldig das Joch abschüttelte. Sie murmelte, wie man ein Tier besänftigte. »Schon gut, schon gut. Was ist denn nur?« Er sank auf ihre schöne, breite Schulter, drängte mit der Stirn, mit der Nase, grub sich seinen vertrauten Platz und schloss die Augen für seinen behüteten Schlummer an langen Vormittagen. Doch Lea stieß ihn zurück. »Nichts da, Cherie. Du isst bei unserer geliebten Furie. Und es ist 11:40.« »Was? Ich esse bei der Patron? Und du?« Lea ließ sich träge in ihr Bett zurückgleiten. »Ich nicht. Ich habe Ferien. Ich werde Kaffee um 14:30 trinken. Oder Tee um 18:00. Oder um 19:45 eine Zigarette rauchen. Keine Sorge, sie wird mich noch oft genug sehen. Und außerdem hat sie mich nicht eingeladen.« Cherie, der schmollend dastand, erstrahlte vor Boshaftigkeit. »Ich weiß, und ich weiß auch warum. Es werden vornehme Leute da sein, die schöne Marie-Laure und ihre gefährliche Tochter.« Leas große blaue Augen, die unruhig umherschweiften, wurden auf einmal starr. »Ach ja? Charmant, die Kleine. Nicht ganz so charmant wie ihre Mutter, aber immerhin charmant. Nimm doch endlich diese Kette ab.« »Schade«, seufzte Cherie, während er den Verschluss öffnete. »Sie würde sich gut machen unter den Brautgeschenken.« Lea stützte sich auf einen Ellenbogen. »Was für Brautgeschenke?« »Meine«, sagte Cherie mit burlesker Wichtigkeit, »meine Brautgeschenke mit meinem Schmuck zu meiner Hochzeit.« Er machte einen Luftsprung, landete nach einem gekonnten Entrechat wieder auf den Füßen, stürmte mit dem Kopf voran auf die Portiere zu und verschwand laut rufend. »Mein Bad, Rose! Und so voll, wie es nur geht! Ich esse bei der Patron!« »Ja, ja«, dachte Lea. »Ein See im Badezimmer, 8 schwimmende Handtücher und Badstoppeln im Waschbecken. Wenn ich doch bloß 2 Badezimmer hätte.« Doch wie sonst auch machte sie sich klar, dass man dann auf eine Garderobe verzichten und das Frisierzimmer verkleinern müsste. Und wie sonst auch kam sie zu dem Schluss: »Ich werde eben warten, bis Cherie heiratet.« Sie legte sich wieder auf den Rücken und stellte fest, dass Cherie am Abend zuvor seine Socken auf den Kamin, seine kleine Unterhose auf den Sekretär und die Krawatte um den Hals einer Büste von Lea geworfen hatte. Unfreiwillig musste sie lächeln über diese hitzige, männliche Unordnung und schloss langsam ihre großen, ruhigen Augen, die jugendlich blau waren und all ihre kastanienbraunen Wimpern bewahrt hatten. Mit 49 Jahren beendete Léonie Vallon, genannt Léa de Longval, ihre erfolgreiche Karriere als begüterte Kurtisane und gutherziges Mädchen, dem das Leben schmeichelhafte Katastrophen und edlen Kummer erspart hatte. Sie verheimlichte das Datum ihrer Geburt. Doch bereitwillig gestand sie und warf dabei auf Cherie einen wollüstig gönnerhaften Blick, dass sie allmählich in das Alter kam, in dem man sich ein paar kleine Annehmlichkeiten gönnt. Sie liebte die Ordnung, schöne Wäsche, ausgereifte Weine und eine wohldurchdachte Küche. Weder in ihrer Jugend als vergötterte Blondine noch in ihren reiferen Jahren als vermögende Halbweltdame hatte sie ärgerliche Skandale oder Zweideutigkeiten geduldet, und ihre Freunde erinnerten sich an ein Pferderennen in Auteuil um 1895, bei dem Lea dem Sekretär des Gil Blas, der sie mit »Liebe Künstlerin« angeredet hatte, erwiderte: »Künstlerin? Oh je, lieber Freund, meine Liebhaber müssen ja reichlich geschwätzig sein.« Ihre Altersgenossinnen waren eifersüchtig auf ihre unverwüstliche Gesundheit. Die von der Mode um 1912 schon an Rücken und Bauch aufgeplusterten jungen Frauen lästerten über Leas vorteilhaften Busen, und die einen wie die anderen beneideten sie gleichermaßen um Cherie. Ach mein Gott, sagte Lea, von mir aus. Sollen sie ihn sich doch schnappen. Ich bin den nicht an. Und er geht ja auch alleine aus. Womit sie nicht ganz die Wahrheit sagte, denn sie war stolz auf eine Liaison. Bisweilen nannte sie es in ihrem Hang zur Aufrichtigkeit auch eine Adoption, die schon 6 Jahre dauerte. Die Brautgeschenke, sagte Lea noch einmal. Cherie verheiraten, das ist doch nicht möglich, das ist unmenschlich. Cherie ein junges Mädchen geben, warum nicht gleich den Hunden ein Reh vorwerfen? Die Leute wissen ja gar nicht, wer Cherie in Wirklichkeit ist. Sie ließ das aufs Bett geworfene Collier wie einen Rosenkranz durch ihre Finger gleiten. Über Nacht nahm sie es inzwischen immer ab, denn Cherie, der in schöne Perlen verliebt war und diese jeden Morgen liebkoste, hätte nur allzu oft festgestellt, dass Leas dicker gewordener Hals seinen weißen Schimmer verlor und schlaffe Muskeln unter der Haut verriet. Ohne sich aufzurichten, schloss sie die Kette in ihrem Nacken und nahm einen Spiegel von dem kleinen Tisch am Kopfende. »Ich sehe aus wie eine Gärtnerin«, urteilte sie schonungslos. »Wie eine Gemüsegärtnerin. Eine Gemüsegärtnerin aus der Normandie, die sich mit einer Perlenkette um den Hals zu ihrem Kartoffelacker aufmacht. Sie steht mir so gut wie eine durch die Nase gezogene Straußenfeder. Und das ist noch höflich ausgedrückt.« Sie zuckte mit den Schultern, unerbittlich gegenüber allem, was ihr an sich selbst nicht mehr gefiel. Der kräftige und gesunde, ein wenig gerötete Teint, der nach frischer Luft aussah und das klare Blau der von dunklerem Blau umrandeten Augen verstärkte. Die stolze Nase fand vor Lea noch Gnade. Die Nase der Marie Antoinette, behauptete Cheries Mutter, vergaß jedoch nie hinzuzufügen, und in 2 Jahren wird die gute Lea das Kind von Louis XVI haben. Der Mund mit den regelmäßigen Zähnen, der kaum jemals in Lachen ausbrach, lächelte häufig, in Einklang mit den großen Augen und ihrem trägen, seltenen Lidschlag, ein 100-fach gepriesenes, besungenes und fotografiertes Lächeln, ein tiefgründiges und vertrauensvolles Lächeln, an dem man sich nicht satt sehen konnte. Was den Körper betraf, so pflegte Lea zu sagen, man weiß sehr wohl, dass ein Körper von guter Qualität sich lange hält. Sie konnte ihn noch vorzeigen, diesen großen, weißen, leicht rosa schimmernden Körper mit den langen Beinen und dem flachen Rücken, wie man sie bei den Nymphen auf den italienischen Brunnen sieht. Das Hinterteil mit den Grübchen und die hoch angesetzte Brust würden sich, laut Lea, bis weit über Cheries Heirat hinaus halten können. Sie stand auf, schlüpfte in einen leichten Morgenrock und zog eigenhändig die Vorhänge zurück. Die Mittagssonne fiel in das rosafarbene, heitere und übertrieben herausgeputzte Zimmer von altmodischem Luxus. Doppelte Spitzenvorhänge an den Fenstern, Ripsseide in der Farbe von Rosenblättern an den Wänden, vergoldetes Holz, in rosa und weiß gehüllte elektrische Lampen und antike Möbel mit moderner Seidenbespannung. Lea wollte auf dieses behagliche Zimmer nicht verzichten und ebenso wenig auf ihr Bett, ein gewaltiges, unverwüstliches Meisterwerk aus Kupfer und Schmiedeeisen, das den Augen nicht schmeichelte und den Schienbeinen hart zusetzte. »Ach wo«, protestierte Cheries Mutter, »so hässlich ist es nun auch wieder nicht. Ich mag dieses Zimmer. Es gehört in eine ganz bestimmte Epoche, hat seinen eigenen Reiz. Man könnte meinen, bei der Paiva zu sein.« Lea lächelte bei dieser Erinnerung an die geliebte Furie und steckte ihr aufgelöstes Haar hoch. Hastig puderte sie sich das Gesicht, als sie 2 Türen schlagen und einen beschuhten Fuß gegen ein zerbrechliches Möbelstück treten hörte. Cherie kam in Hose und Hemd zurück, die Ohren weiß von Puder und in angriffslustiger Stimmung. »Wo ist meine Krawattennadel, verdammter Laden? Wird einem hier jetzt schon der Schmuck geklaut?« Marcel hat sie an seine Krawatte gesteckt, um auf den Markt zu gehen, sagte Lea ernst. Cherie fehlte es an Humor, und so stieß er sich an diesem Scherz wie eine Ameise an einem Stück Kohle. Er hielt in seinem drohenden Auf- und Abgehen inne und fand keine andere Antwort als: Wie reizend. Und meine Stiefel? Welche? Die Wildledernen. Lea, die am Frisiertisch saß, warf ihm einen allzu sanften Blick zu. Reden wir lieber nicht davon, gab sie mit einschmeichelnder Stimme zu verstehen. An dem Tag, wo eine Frau mich um meine Intelligenz willen liebt, bin ich erledigt, gab Cherie schlagfertig zurück. Aber vorläufig will ich meine Nadel und meine Stiefel wieder haben. Wozu denn? Zum Jackett trägt man keine Nadel und Schuhe hast du ja schon an. Cherie stampfte mit dem Fuß auf. Ich habe es satt. Niemand kümmert sich hier um mich. Ich habe es satt. Lea legte ihren Kamm beiseite. Na gut, dann geh doch. Er zuckte mit den Schultern und sagte grob, das sagt sich so leicht. Geh doch. Gäste, die über das Essen herziehen und den Rahmkäse an die Spiegel schmieren, habe ich schon immer entsetzlich gefunden. Geh zu deiner geheiligten Frau Mutter, mein Junge, und bleib dort. Er hielt Leas Blick nicht stand, schlug die Arme nieder und protestierte wie ein Schuljunge. Was denn, darf ich überhaupt nichts mehr sagen? Leiste mir wenigstens das Auto, um nach Neuilly zu fahren? Nein. Warum nicht? Weil ich um 2 Uhr fortfahre und Philibert gerade Mittag isst. Wohin fährst du um 2? Meine religiösen Pflichten erfüllen. Aber wenn du 3 Francs für ein Taxi willst? Dummkopf, fuhr sie leise fort. Ich werde vielleicht um 2 bei deiner Frau Mutter Kaffee trinken. Bist du nun zufrieden? Er schüttelte den Kopf wie ein junger Widder. Man stopft mich voll, man schlägt mir alles ab, man versteckt meine Sachen, man... Wirst du dich denn nie allein anziehen können? Sie nahm Cherie die Krawatte aus den Händen und band ihm den Knoten. So. Oh, diese lila Krawatte. Passt doch eigentlich glänzend zur schönen Marie-Laure und ihrer Familie. Und darauf wolltest du noch eine Perle stecken? Kleiner gerne groß? Warum da nicht gleich auch noch Ohrgehänge? Selig lächelnd, fügsam und verwirrt, ließ er alles mit sich geschehen, erneut von einer Trägheit und einem Wohlbehagen übermannt, die ihm die Augen schlossen. Geliebte, nun, murmelte er. Sie putzte ihm die Ohren, zog den feinen, bläulichen Scheitel nach, der Cheries schwarzes Haar teilte, betupfte seine Schläfen mit einem parfümbenetzten Finger. Und weil sie nicht widerstehen konnte, küsste sie flüchtig den verlockenden Mund, der so dicht vor ihr atmete. Cherie öffnete die Augen, die Lippen und streckte seine Hände aus. Sie wich ihm aus. Nein, 1:15. Mach, dass du fortkommst und lass dich hier nicht mehr blicken. Nie wieder? Nie wieder, rief sie ihm zu und lachte zärtlich verliebt. Sobald sie allein war, lächelte sie stolz, stieß einen befreienden Seufzer aus, da sie ihre Begierde bezwungen hatte, und lauschte Cheries Schritten im Hof. Sie sah, wie er das Tor öffnete und wieder schloss, sich mit beflügeltem Schritt entfernte und sogleich von 3 Laufmädchen, die Arm in Arm daherkamen, voller Verzückung begrüßt wurde. Allmächtiger Gott, das ist doch nicht möglich, der kann nicht echt sein, ob wir ihn wohl anfassen dürfen? Doch der blasierte Cherie drehte sich nicht einmal um. Mein Bad, Rose. Die Maniküre kann gehen, es ist zu spät. Das blaue Kostüm, das neue, den blauen Hut mit dem weißen Innenfutter und die kleinen Spangenschuhe. Nein, warte. Lea, die mit übereinander geschlagenen Beinen dasaß, betastete ihren nackten Knöchel und schüttelte den Kopf. Nein, die blauen Schnürstiefel aus Ziegenleder. Meine Beine sind heute ein wenig angeschwollen, das kommt von der Hitze. Die alte Zofe mit dem Tüllhäubchen sah Lea verständnisvoll an. Ja, das kommt von der Hitze, wiederholte sie folgsam und zuckte dabei mit den Schultern, als wollte sie sagen, wir wissen ja, alles nutzt sich eben ab. Nachdem Cherie gegangen war, wurde Lea wieder lebendig. Entschlossen, war wie von einer Last befreit. In weniger als einer Stunde hatte sie gebadet, sich mit einem nach Sandelholz duftenden Alkohol abgerieben, sich frisiert und angezogen. Während die Brennschere heiß wurde, fand sie noch Zeit, das Haushaltsbuch des Maître d'Hôtel zu überprüfen und den Kammerdiener Emile zu rufen, um ihm den blauen Beschlag auf einem Spiegel zu zeigen. Sie warf einen selbstsicheren Blick um sich, der sich nur selten täuschen ließ, und speiste in vergnügter Einsamkeit, wobei sie dem trockenen Vouvray und den Juni-Erdbeeren zulächelte, die man ihr mit Stiel auf einem Fayence-Teller aus Rübel serviert hatte, der so grün war wie ein nasser Laubfrosch. Ein echter Genießer hatte wahrscheinlich einst für dieses rechteckige Esszimmer die großen Louis-Seize-Spiegel und die englischen Möbel aus derselben Zeit ausgesucht, die luftigen Geschirrschränke, den hochbeinigen Serviertisch und die schlanken, solide gebauten Stühle, alles aus einem nahezu schwarzen Holz mit zierlichen Girlanden. Auf die Spiegel und das massive Tafelsilber fiel das üppige Tageslicht, der grüne Widerschein der Bäume aus der Avenue Bugeaud, und während Lea aß, nahm sie den roten Staub unter die Lupe, der in den Ziselierungen einer Gabel zurückgeblieben war, und schloss ein Auge, um so die Politur des dunklen Holzes besser prüfen zu können. Der Maître d'Hôtel hinter ihr fürchtete diese Spielereien. »Marcel«, sagte Lea, »ihr Bonawachs klebt, und das schon seit 8 Tagen.« »Madame glaubt wirklich?« »Sie glaubt.« »Fügen Sie beim Schmelzen im Wasserbad Terpentinöl hinzu. Das ist leicht wieder in Ordnung zu bringen.« Sie haben den Vouvray ein wenig zu früh heraufgebracht. Schließen Sie die Fensterläden, sobald Sie abgeräumt haben. Es ist wirklich heiß. Sehr wohl, Madame. Wird Monsieur Pelou hier dinieren? Ich glaube ja. Keine Crème-Surprise heute Abend. Man soll uns lediglich ein Erdbeersorbet zubereiten. Den Kaffee trinke ich im Boudoir. Als sie sich erhob, groß und aufrecht dastand und ihre Beine sich unter dem eng anliegenden Rock abzeichneten, hatte sie Muße genug, im zurückhaltenden Blick des Maître d'Hôtel jenes »Madame ist schön« zu lesen, das ihr keineswegs missfiel. »Schön«, sagte sich Lea, während sie zum Boudoir hinaufging. »Nein, nicht mehr. Später brauche ich das Weiß der Wäsche an meinem Gesicht und ganz zartes Rosa für die Dessous und Negligés. Schön. Puh. Das habe ich wohl kaum mehr nötig. Dennoch gönnte sie sich nach dem Kaffee und den Zeitungen keinen Mittagsschlaf in ihrem mit bemalter Seide bespannten Boudoir. Und mit kämpferischer Miene befahl sie ihrem Chauffeur: »Zu Madame Pelou.«